Ja, wir wollen mal Nehemia Kapitel 5 aufschlagen, wer die Bibel hat. Das Thema soll heute sein, der Widerstand beim Mauerbau oder innerer Widerstand. Und da wollen wir uns dieses Kapitel 5 näher betrachten. Aber vielleicht noch kurz was zur Einleitung. Wie wir auch am Anfang des Gottesdienstes schon gesehen haben, uns bewegt es auch sehr, was in Israel gerade geschieht. Und wenn wir hier ins Nehemia-Buch hineinblicken, da sehen wir, dass diese Konflikte gibt es schon seit 4000 Jahren. Ja? Seit Abraham, der Konflikt um die Stadt Jerusalem und um das Land Israel. Gestern bekam ich eine Videonachricht von zugespielt hier. Da sprach die Tochter vom Johannes Gerloff. Johannes Gerloff ist ein bekannter Israel-Publizist und Theologe. Und die Tochter von ihm, ja, sie lebt mit ihrem Mann, ist verheiratet mit einem Mann, der ist Jude, und sie lebt in Jerusalem. Und sie sagte in dieser Videonachricht da Folgendes. Sie beklagt, wie tendenziös die Berichterstattung hier im Westen ist. Ja. Es wird hier in unseren westlichen Nachrichten gesprochen von Israeliten und Deutschen und palästinensischen Toten. Es wird gesagt, was 1200 israelische Tote und 1000 palästinensische Tote. Und da so, als ob man abwägt, die bringen die um, die bringen jene um. Ja. Aber das ist eigentlich falsch. Es müsste heißen, die Hamas tötete 2200 Menschen. Oder durch die Hamas. Die getöteten Palästinenser, die gezwungen werden, in ihren Häusern zu bleiben, werden nicht durch die Israelis getötet, sondern durch die Terrororganisation der Hamas. Die Hamas hat israelische Soldaten entführt, sie haben Zivilisten entführt, Holocaust-Überlebende getötet, vergewaltigen Frauen, zerstückelt Kinder und schlimme Sachen. Alles das wurde da berichtet. Es ist grausam, was dort geschieht. Wir können da nicht einfach europäisch neutral bleiben. Ach, das geht uns alles nichts an. Nein. Es ist schlimm, was da geschieht. Aber diese aktuellen Nachrichten zeigen eigentlich deutlich, dass das, was in der Bibel steht, richtig ist. Wir können, nur wenn wir solche Nachrichten hören, traurig darüber sein. Aber wenn wir in die Bibel hineingucken, dann wissen wir auch, warum das geschieht. Das ist der Unterschied. Auch viele Nachrichten, die können sich das nicht erklären. Ne? Woher kommt das Problem? Und hinter diesem Problem steckt letztendlich ein geistliches, ein teuflisches Problem. Und so ist es wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. So ist interessant, dass ich jetzt erst vor kurzem mit der Nehemia-Reihe begonnen habe. Was hat das jetzt auch aktuell für uns zu sagen? Kommen wir hier zu Nehemia. Da sehen wir, sobald Erfolge sichtbar werden, kommt umso größer der Widerstand. Wir haben gesehen, als jetzt in der Zeit Nehemias, als jetzt die Angriffe von außen kamen, von den Feinden, das hat das Volk Israel zusammengefügt. Es hat sie verbunden. So ähnlich sehen wir das auch jetzt, was in Israel vor sich geht. Auch wenn man da vielleicht einige hinterfragen könnte, wie die Innenpolitik in Israel ist. Aber eins muss man sagen, seit diesen Angriffen ist das Volk Israel noch nie so verbündet wie jetzt. Die Regierung war kaum richtig regierbar, das Land. So uneinig waren die verschiedenen politischen Kräfte in Israel. Und jetzt sind alle verbündet, ja. Ähnlich haben wir das auch gesehen jetzt im Kapitel 4 und 3 von Nehemia. Sie waren vereint. Aber was ist gefährlich, wenn es jetzt von innen auch die Probleme kommen? Und auch das beschreibt uns Nehemia, das verschweigt Nehemia nicht. Und so sehen wir, wenn jetzt die Probleme von innen kommen, innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Juden, dann kann es schnell alles auseinandersprengen. Ja? Das ist fast noch gefährlicher als die Angriffe von draußen. Ja, wir hatten beim letzten Mal betrachtet, dass der Widerstand, Spott, hatten die Juden erlebt. Ein Fuchs könne die Mauern zum Einstürzen bringen. So haben die anderen gespottet über Israel. Ja. Aber Nehemia betete. Und dann hatten wir auch von diesem offenen Kampf oder von offenen Widerstand gesehen, wo sie mit Waffen versuchten, sie ihnen Angst einzuschüchtern, dass sie ihr Projekt Mauerbau beenden. Das war Kapitel 4 hier in Nehemia. Ja, heute wollen wir uns jetzt nun, wie gesagt, mit den inneren Schwierigkeiten innerhalb des Volkes uns damit beschäftigen. Ich lese vielleicht auch nochmal hier den Bibeltext aus Kapitel 5, Vers 1. Und es erhob sich ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihre Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Die einen sprachen, unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden, um Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können. Die anderen sprachen, unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir versetzen, damit wir Getreide kaufen können in dieser Hungerzeit. Und wieder andere sprachen, wir haben auf unseren Äckern und Weinbergen Geld aufnehmen müssen, um dem König Steuern zahlen zu können. Nun sind wir doch wie unsere Brüder, von gleichem Fleisch und Blut, und unsere Kinder und wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen lassen, und schon sind einige unserer Töchter erniedrigt worden, und wir können nichts dagegen tun, und unsere Äcker und Weinberge gehören anderen. Als ich aber ihr Schreien und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und ich hielt Rat mit mir selbst und schalt die Vornehmen und die Ratsherren und sprach zu ihnen, wollt ihr einer gegen den anderen Wucher treiben? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen, wir haben unsere jüdischen Brüder losgekauft, die den Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war. Wollt ihr nun eure Brüder verkaufen, damit wir sie wieder zurückkaufen müssen? Da schwiegen sie und fanden nichts zu antworten. Und ich sprach, es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln, um des Hohnes der Heiden willen, die ja unsere Feinde sind? Ich und meine Brüder und meine Leute haben unsere Brüder auch Geld geliehen und Getreide. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen noch heute ihre Acker, Weinberge, Ölgärten und Häuser zurück und erlasst ihnen die Schuld an Geld, Getreide, Wein und Öl, die ihr von ihnen zu fordern habt. Da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und wollen nichts von ihnen fordern und wollen tun, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester und nahm einen Eid von ihnen, dass sie es tun sollten. Auch schüttelte ich mein Gewand aus und sprach, so schüttelt Gott einem jeden aus seinem Haus und aus seinem Besitz, der das Wort nicht hält. So sei er ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Gemeinde sprach Amen und lobte den Herrn, und das Volk tat so. Ja, einige Juden, wie wir gelesen haben, knechteten ihre Brüder mit Steuern. Und wenn sie eben nichts bringen konnten musste Pfand gezahlt werden. Und wenn sie kein Pfand mehr hatten, wenn sie kein Vermögen mehr, keinen Besitz mehr weitergeben konnten, mussten sie ihre eigenen Kinder ihnen geben zum Arbeiten. Das war traurig. Das Volk Gottes hatte mit vier Problemen zu kämpfen. Das Volk hatte mit einer Lebensmittelknappheit zu kämpfen. Die Arbeit an der Mauer hatte sie daran gehindert, ihre Felder zu bestellen. Und sie benötigten ja aber Nahrung für die Familien. Ja? Das Zweite ist, manche hatten Getreide, indem sie es von anderen kauften. Doch sie mussten ihre Felder, Weinberge und Häuser verkaufen. Ja? Dann konnten sie ja in Zukunft nicht mehr Getreide anbauen. Ja? Also das war auch ein Problem. Ja? Und das Nächste, andere wollten Geld von ihren jüdischen Brüdern leihen, weil sie nicht verkaufen wollten. Und zusätzlich benötigten sie noch Geld für den König Artaxerxes, ja? Dass sie noch die Steuern zahlten. Ja? Und das Vierte, die hohen Zinsen der jüdischen Brüder führte weiter zu einem Problem, sodass sie ihre Kinder verkaufen mussten. Ja? Das Alte Testament schreibt aber hier ganz, ganz deutlich, und zwar in 5. Mose 15 heißt es in Vers 12, wenn dich dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, dir verkauft, so soll er dir 6 Jahre dienen, am 7. Jahr sollst du ihn als frei entlassen. Und wenn du ihn freigibst, sollst du ihn nicht mit leeren Händen von dir gehen lassen, sondern du sollst ihn aufladen von deinen Schafen, von deiner Tenne, von deinen Keltern, sodass du gibst von dem, womit dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Und sollst daran denken, dass du auch Knecht warst in Ägyptenland und der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir solches heute. Ja, wird er aber zu dir sprechen, ich will nicht fortgehen von dir, denn ich habe dich und dein Haus lieb, weil ihm wohl bei dir ist. Dann durfte er auch bleiben. Ja. Also es gab im Gesetz Gottes, gab es eine Regelung, wie man in dem Fall vorgehen hat, wenn jemand in Zahlungsnot reinkommt. Und Nehemia sehen wir, er hört auf die Mitbürger und setzt sich für sie ein. Wir merken, er hört zuerst, was ist jetzt genau das Problem, um dann die richtigen Anweisungen zu geben. Ja. Also wir haben schon gesehen, dass die Vornehmen und die Vorsteher sich anscheinend gar nicht wirklich so engagierten für den Wiederaufbau. In 3 Vers 5 hatten wir ja gesehen, da heißt es ja, neben ihm bauten die Leute von Tekoa, aber die Vornehmen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihre Herren. Ja? Also es scheint so, dass gerade die Vornehmen, die das Geld hatten, die reichen Juden, sich da lieber ein bisschen in den Hintergrund zu hielten. Wir wollen ja nicht mit den anderen Machthabern es verscherzen. Ja? Wir aber nicht, lass die doch bauen, die Einfachen oder die Leute. Ja? Dann sind wir außen vor. Und das führte dann nachher zu dieser Zerwürfnis. Sagt nach Nehemia, so geht das nicht. Ja? Und dann, dass ihr erreichen, die es euch besser geht, dann denjenigen noch Zinsen verlangt, die alles aufopfern, um für die Sicherheit der Stadt zu sorgen. Und so können wir verstehen, dass Nehemia hier mit solchen scharfen Worten die reichen Juden da zurechtweist. Und er schreibt da auch, zeigt er auch, wie er vorbildlich gehandelt hat. ohne oder lieh ohne Zinsen und war dann sogar bereit, die Schuld noch selber zu erlassen. Ja? Das war Emir. Ja, die Bibel beschreibt, dass Geld verliehen werden durfte, aber nicht, um aus dem Unglück anderer Menschen noch einen Vorteil zu gewinnen. Also wenn es jemand schlecht geht, dann kann man durchaus vielleicht leihen, aber nicht, um dann damit sich selber zu bereichern. Ja. Und da gab es auch Anweisungen, auch in 3. Mose 25, auch eine deutliche Anweisung. Ja. Da heißt es, in 3. Mose 25, Vers 35, wenn dein Bruder neben dir verarmt und nicht mehr bestehen kann, so sollst du dich seiner annehmen wie einen Fremdling oder Beisassen, dass er neben dir leben könne. Und du sollst nicht Zinsen von ihm nehmen, noch Aufschlag, sondern sollst dich vor deinem Gott fürchten, dass dein Bruder neben dir leben könne. Und interessanterweise kommt auch hier wieder dieser Vergleich. Ihr Israeliten, denkt dran, was ihr in Ägypten erlebt habt. Da, wo ihr selber versklavt wurdet von den Ägyptern, viele Jahrhunderte zuvor, wo dann Mose sie dann aus Ägypten befreien musste. Ja? Ja? Und so merken wir, das Gesetz Gottes ist wunderbar. Und Israel hatte ein wunderbares, die Nation Israel hat ein wunderbares Gesetz, wo diese sozialen Probleme gelöst waren. Ne? Die Bibel äußert sich an anderer Stelle auch klar darauf, dass man Faulheit nicht unterstützen soll. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ja? Das gibt es auch, die Stelle. Ja? Aber hier geht es darum, dass hier Leute in Armut gestürzt sind, aus äußeren Umständen, wo sie nichts dafür konnten. Und hier muss Gerechtigkeit entstehen. Es kann nicht sein, dass die einen verarmen. Ja? Und es gab immer wieder auch die Möglichkeit, in Israel frei zu kommen. Ja? Und wenn jemand gute Dienste bei seinem Herrn hat und einen gutigen Herrn hat, durfte er auch dort bleiben. Ne? Und Nehemiah erinnert sie letztendlich an ihre eigenen Gebote. Sagt, hier geht sorgsam und mit euren Brüdern, die Probleme haben, finanzielle Probleme haben, um. Da sehen wir, Nehemiah ist gerecht. Er setzt sich für die Unterdrückten ein. Und wenn wir eben noch weiterlesen in Nehemiah 5, Vers 14, und von der Zeit an, als mir befohlen wurde, ihr Statthalter zu sein im Lande Juda, nämlich vom 20. Jahr an bis in das 32. Jahr des Königs Artaxerxes, das sind 12 Jahre, verzichtete ich für mich und meine Brüder auf meine Einkünfte als Statthalter. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk belastet und hatten für Brot und Wein täglich 40 Silberstücke von ihnen genommen. Auch ihre Leute waren gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Ich aber tat nicht so um der Furcht Gottes willen. Auch arbeitete ich an der Mauer und kaufte keinen Acker. Und alle meine Leute mussten sich dort zur Arbeit versammeln. Dazu waren von den Juden nämlich dem Ratsherren 150 an meinem Tisch. Und auch die, die zu mir kamen aus den Völkern, die um uns her wohnten. Und dafür brauchte man täglich einen Stier und 6 auserlesene Schafe und Geflügel und jeweils für 10 Tage eine bestimmte Menge Wein. Dennoch forderte ich nicht die Einkünfte eines Statthalters, denn der Dienst lag schon schwer genug auf dem Volk. Gedenke, mein Gott, zu meinem Besten an alles, was ich für das Volk getan habe. Merken wir hier diese Uneigennützigkeit des Nehemias? Vor ihm waren andere Statthalter da in Jerusalem. die es eben anders gemacht hatten, wie es hier ist. Ja, Nehemia verzichtete darauf. Die Bibel sagt uns an anderer Stelle auch, dass diejenigen, die im Volk Gottes dienen, auch dafür ihren Lohn kriegen sollen. Wenn wir das jetzt auch auf die Gemeinde übertragen, was bedeutet das jetzt für uns? Ja, in 1. Timotheus 5, Vers 18 heißt, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und ein Arbeiter seines Lohnes wert. Das schreibt Paulus. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, dass er niemandem zur Last gefallen ist. Also merken wir beides? Nehemia besaß genug. Er war einer wirklich der reichen, wohlhabenden Leute. Ja? Das wusste er auch. Das war auch ein Geschenk Gottes, was Nehemia bekam. Als Minister, als Mundschenk, der hatte heute, würde man sagen, Ministergehalt bekommen. Ja? Er hat dann auf seine Kosten dann diese 100, das war 120, glaube ich, ja? 150 Leute jeden Tag versorgt mit seinen Lebensmitteln. Das war schon toll. Aber Nehemia sah, dass in dieser Not das so notwendig war. Sonst wäre Israel nicht auf die Beine gekommen. Ich sage mal, auch wenn wir heute so in die Missionsarbeit hineinblicken, ist es doch auch so, dass an anderen Orten, wo es große Gemeinden gibt, die finanziell stark sind, die können Missionare aussenden und bezahlen das an anderen Orten, wo es noch keine Christen gibt oder ganz wenige, dass sie die Möglichkeiten haben, dort ihren Dienst zu tun. Ne? Merken wir, wie wir sehen, dass dieses Prinzip des Teilens auch heute wichtig ist. Ich meine, wir haben schon verschiedene Gemeinden gesehen jetzt in unserer, waren in Gemeindegründungsarbeiten mit drin und jetzt auch in der Vergangenheit und auch meine Eltern. Ja. Und da muss man sagen, manchmal ist es auch in dem Volk Gottes so, auch in der Gemeinde, dass eins der größten inneren Probleme manchmal das Thema Geld ist. Wie wird auch in den Gemeinden manchmal um Geld gerungen? Oder auch in Missionswerken, ja? Wo gibt es da die inneren Konflikte? Ich möchte da nicht zu viel erzählen, ja. Dann verliert man den Glauben. Ja. Aber sehen wir das nicht letztendlich, dass dieses Prinzip auch in dem Volk Israel war? Ein Feilschen um Geld, damit ich noch mehr habe? Aber dass man übersieht die Not der anderen? Und so haben wir auch in der Gemeinde eine Verantwortung, ja, dass wir dem, der es nötig hat, auch unterstützen. Da, wo das Evangelium auch verkündigt werden kann. Wir sehen, manche, und gerade in unserer westlichen Welt, da spricht man, man darf über alles sprechen, nur nicht über Geld. Ist das so? Aber auch das Neue Testament äußert sich eigentlich da schon ziemlich deutlich. Ja? Paulus, der Apostel Paulus, führt das mal auch positiv aus. Er sagt hier im 2. Korinther 8, da erwähnt er, wir tun euch aber kund, liebe Brüder, das schreibt er hier Paulus an die Gemeinde in Korinth, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist. Das sagt er hier die Korinther, schreibt er den Korinther, jetzt guck mal auf die Gemeinden in Mazedonien. Ja, das schreibt er, denn ihre Freude aber war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben und haben uns mit vielen Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürfen an an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst den Herrn und danach uns nach dem Willen Gottes. Welches wunderbare Wort gibt hier Paulus, sagt er hier, über die Gemeinden da in Mazedonien, die er bereiste. Wie ihnen das, dieser Missionsdienst, wert war. Denn da wollen wir unterstützen. Ja? Und auch ihr Leben setzen sie ein. Und Paulus vergleicht das so, sagt er hier, in Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm, um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Er vergleicht es mit Jesus selbst. Sagt, Gott verließ den Himmel, die Herrlichkeit, ging auf diese Erde und hatte ein armes Leben geführt. Ja, nur um uns zu erlösen. Und etwas von dieser Art können wir auch bei dem Nehemia sehen. Er verließ seinen gut bezahlten Job und nahm sogar noch Geld mit, um die anderen zu versorgen. Ja? Und so erwähnt Paulus über die Christen in Mazedonien und ermahnte die Korinther, dass sie doch das ihnen gleich tun sollten. Ja? Und 9 Vers 2 heißt, denn ich weiß von euren guten Willen, den ich an euch rühme, bei denen aus Mazedonien, wenn ich sage, Achaia ist schon voriges Jahr bereit gewesen. Und euer Beispiel hat die meisten angespornt. Also dieses positive Beispiel sollte ein Ansporn sein, dass andere es ihm auch nachtun, erfolgen sollten. Ja. Und so sehen wir das auch bei dem Nehemia. So sehen wir hier diese inneren Probleme, waren lösbar, wenn man sich an das Wort Gottes hält. Ja. Ja, es gab mal einen Prediger, von dem hörte ich mal, der sagte, jeder muss sich zweimal bekehren. Einmal meinte, dass er sich bekehrt und Christ wird, und das andere Mal muss er seinen Geldbeutel bekehren. Ja. Gut. Das ist keine theologische Aussage. Ja. Ja. Aber versteht ihr, was er meint? So ist das uns hier gerade dieses Kapitel in Nehemia 5 uns ein unheimlich großes Vorbild. Wie gehen wir mit unserem Vermögen um? Ja. Wie setzen wir es ein für andere, für die Arbeit des Herrn? Wie ihr wisst, wir haben vor 10 Jahren unsere aber Rheinland-Pfalz verlassen, um hierher zu kommen, um hier zu dienen, dem Herrn. Haben alles mitgenommen, was wir an Vermögen haben. Und wir konnten schon viel miteinander davon teilnehmen, dass wir ein Haus haben, wo Gäste bleiben können, dass wir die Veranstaltung bei uns durchführen können. Das ist doch wunderbar. Ein offener Häuser können dienen. Ja. Und Geschwister aus Deutschland unterstützen uns. Ja. Und das ist doch ein Geschenk, das sollen wir wertschätzen. Ne? Ja, sind wir bereit, alles für den Herrn zu geben? Ne? So freuen wir uns auch, dass Martin uns hier seine Arbeitszeit mitnimmt hier und so viel hier auch in der Gemeinde mitdient und so. Ja? Und jeder Einzelne, wo er die Möglichkeiten hat und Kapazitäten hat, mitzudienen. Ne? So kann nur Gemeinde wachsen. Ne? Wir brauchen diesen inneren Zusammenhalt, auch wenn Nöte da sind, die man vielleicht nicht so mitkriegt oder die unterschwellig sind. Nein, es war richtig, dass sie dann mit ihren Beschwerden zum Nehemia gekommen sind. Und Nehemia als weiser Leiter konnte dann den Weg richtig ebnen, ja, führen. Dass die Probleme behoben wurden. Ja. Und so wünsche ich uns, auch wenn wir hier noch mehr Gemeindebau sind, dass wir unsere Gegend hier mit für Jesus gewinnen wollen, dass wir dann überlegen, wie können wir auch die zur Verfügung stehenden Mittel, die wir haben, wirklich für das Werk des Herrn nutzen. Ja, es kostet was. So hat es auch die Juden da viel gekostet, auch erstmal ihre persönlichen Interessen erstmal zurückzustellen, damit die Mauer geschlossen werden konnte. Später konnten sie dann weiter in ihren Häusern bauen, ja. Aber es gab eine Zeit, wo sie erstmal ihre persönlichen Interessen da zurückgestellt haben, ja. Aber da ist es in so einer Zeit umso wichtiger, dass man gegenseitig sich unterstützt und sieht, wo braucht wer Hilfe. Und das kann sehr unterschiedlich sein, ja. Das müssen wir dann überlegen, wie das dann im Praktischen dann aussieht, ja. Aber so, denke ich, können wir wirklich hier von dem Nehemia lernen. Er ist uneigennützig und er hat ein Anliegen, dass die Mauern gebaut werden. Und ist das wunderbar. Gott stellt sich auch dazu. Und danach sehen wir, wie das Volk wieder geschlossen miteinander kämpft. Und das ist eben auch dieses Geheimnis. Gemeindebau ist etwas Gemeinsames. Alleine hätte es Nehemia nicht geschafft. Und die einzelnen Leute auch nicht. Aber gemeinsam konnten sie die Stadt Jerusalem wieder aufbauen. Und damit, wie ich es letztes Mal auch schon erwähnt hatte, auch den Tempel Gottes beschützen, bewachen. Und das sollte dann ein Segen sein für alle Nationen. Nicht nur für Israel. Ja, und deswegen lass uns auch gerade jetzt in dieser Zeit auch umso mehr auch für Israel beten und um Bewahrung schenken, dass vor allem Gottes Plan ausgeführt wird. Und das, ja, ich weiß, es gibt auch 2/3 oder noch mehr der Juden sind Atheisten und sind ungläubig. Ja. Die brauchen auch Jesus, ja, so wie jeder andere. Ja. Aber dass wir auch dafür beten, dass gerade in dieser Zeit auch Juden den wahren Messias erkennen. Ja. Nur er ist wirklich der Friedefürst. Es geht letztendlich um ihn, ja, dass wir ihn verherrlichen. Und Nehemia tat das auf seine Weise, wie er Gott verherrlichte. Und so werden wir auch herausgefordert. Wie verherrlichen wir Gott durch unser Leben, durch unser Sein? Amen.